Herzlich willkommen zum Freund die Spitze Literatur-Podcast, Folge 180. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir an den Mikrofonen mal wieder die einzigartigen, die wunderbaren Alexander Röske und Max Bringmann. Grüße euch.
Wir grüßen zurück.
Hallöle.
Die Buchbranche hat sich verändert.
Oh,
wie das? Mal wieder. Über Nacht. Social Media rückt die Autorinnen und Autoren vielmehr in den Mittelpunkt der Debatte, ihre politische Haltung, ihre Eigenartigkeiten und ihre Entgleisungen. Und wir hatten bereits vor kurzem darüber gesprochen, Max hat uns das mitgebracht, dass im Vorfeld des Buchpreises Caroline Wahl von sich reden gemacht hat, als sie sich beklagte, dass ihr Buch Windstärke 17 nicht für den Preis nominiert sei. Gut, wer auf einer Bestsellerliste steht, hat noch lange kein herausragendes Buch geschrieben, sondern lediglich eins, das leicht konsumierbar ist, nicht aneckt und daher von vielen gekauft wird. Wie, das Max, das hast du, glaube ich, zu Recht angemerkt in der Form. Jetzt wurde der Buchpreis verliehen an Martina Hefter für ihren Roman Guten Morgen, wie geht es dir? Und Clemens Meyer rastet aus. Das ist doch das, was wir gerne sehen wollen. Das ist wie bei Formel 1 oder sowas. Ist immer geil, wenn es irgendwo einen abschießt. Das ist das, weswegen man das guckt, den Start. Wenn es da einen schön in die Bande schießt, wunderbar. Und dann brauchst du den Rest auch nicht gucken. Und genauso das. Ne? Endlich hat der Buchpreis mal eine Headline. Es gibt kein höfliches Geklatsche. Es saßen ja schon alle bereit, Shampoosgläser in der Hand. Und dann passiert das. Gut, über das Für und Wider guter Literatur lässt sich nun trefflich streiten. Und das muss auch so sein, wenn möglich aber im offenen Raum und nicht im Verborgenen. Buchpreise sind dahergehend immer so ein bisschen so eine Blackbox, so ein bisschen problematisch. Ne? Es wird zwar der Gewinner oder die Gewinnerin gelobt und es wird auch begründet, warum der Gewinner oder die Gewinnerin diesen Preis gewonnen hat. Warum die anderen Texte es nicht geschafft haben, wissen wir ja meistens nicht. Also gibt's Unmut, Wut, Aufregung, Spekulationen. Warum, weshalb, wieso? Ja. Also stürmt da mal jemand raus, schreit irgendwie Wichser, wahrscheinlich, jedenfalls wurde das so überliefert und war also scheinbar wirklich ehrlich in Rage. Wenn dir sowas rausrutscht, dann ist das kein geplanter Fauxpas, sondern dann ist das, glaube ich, nicht absichtlich passiert. Im Nachhinein hieß es dann, ja, er braucht Geld, um seine Schulden beim Finanzamt zu bezahlen und seine Scheidung und ach ja, und dann brach der Streit los um die schlecht bezahlten Autorinnen und Autoren und andererseits wurde ihm vorgeworfen, es gehe ihm doch eigentlich gut, er hat doch eigentlich erst den Lessing-Preis des Freistaates gewonnen, der ja auch mit 15.000 Euro dotiert ist und Meyer ist ja auch so kein unausgezeichneter Autor, er hat ja schon diverse Auszeichnungen eben für sich verbuchen können. Eure Meinung dazu, zu diesem wunderbaren kleinen Eklat?
Das hatten wir ja schon bei Caroline Wahl oder hatte ich das ja auch schon angemerkt. Also wer sich selbst wichtiger nimmt, als er tatsächlich ist, ja, der darf den Mund aufmachen. Andererseits die Empörung, die darauf folgte, die ist wahrscheinlich genauso unnötig wie das Aufregen des Autors. Also das geht mir links, rechts vorbei. Das ist mir vollkommen wurscht, was der da sagt. Man kann es von abgesehen, dass ich jetzt sowieso keiner bin, der viel auf diese großen Preise gibt. Daher, ist halt so, Punkt.
Ich sehe das noch ein bisschen geteilt. Ich habe während der Frankfurter Buchmesse ganz viele Interviews von verschiedenen Autorinnen und Autoren gehört. Cool war nämlich, dass die FAZ quasi ihren Büchertalk auch bei Spotify mit hochgeladen hat zu den ganzen Büchern. Und ich habe auch bei YouTube mir das Interview von Clemens Meyer mit dem Autor der Zeit angehört, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den ich aber auch super finde. Und ich fand das eine richtig witzige Aktion. Warum? Warum finde ich die da cool und bei Frau Wahl blöd?
Ja, man kann mir Moment, da das weiß ich.
Oh,
er
ja,
ist
bitte.
Ein weißer Cis-Mann.
Genau, das ist der Hauptgrund. nein, natürlich nicht. Ich mag Menschen, die offen kommunizieren, was sie fühlen. Und nicht so eine verschnörkelte, passiv-aggressive schriftliche Nachricht zu ihrer eigenen Fangruppe raushauen bei Instagram, sondern jemand, der unter 100 Menschen im Publikum, von denen 99% auf wir haben uns ja alle lieb und das ist eine große Buchpreis-Community und wir sind doch die Literaturbranche und sowas machen wir nicht, der sich dorthin stellt, im Übrigen nachdem, ich habe noch ein bisschen recherchiert, also zumindest hat man es während der Aufnahme nicht mitgekriegt, Aber es ist dann überliefert worden. Er hat erst gesagt, dass es eine Schande für die Literatur sei, dass sein Buch nicht gewonnen habe. Da interpretiere ich jetzt gleich mal. Er sagt nicht, dass das Buch von Frau Hefter es nicht verdient habe. Also er sagt jetzt nicht, ihr Buch ist schlecht. Er sagt nur, seins ist besser. Und Punkt B, ich fand das so schön aus der Zeit gefallen, dass sich ein Autor irgendwo hinstellt und brüllt, ihr verdammten Wichser. Ich finde das großartig. Das finde ich wirklich großartig. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich fand es auch unheimlich ehrlich, in einem Interview mit dem Spiegel einen Tag danach zu sagen, ja, mir ist der Preis eigentlich scheißegal, ich will das Geld. Und dieser Preis bedeutet auch nicht, das Preisgeld ist mir auch egal. Aber die Aufmerksamkeit, die mein Buch dadurch kriegt, sorgt dafür, dass ich am Ende ungefähr 250.000 verdiene.
Danke.
Und danke. Diese Ehrlichkeit finde ich schon mal super. Finde ich einfach großartig. Was die Begründung dafür ist, dass er Geld braucht, ist mir eigentlich auch egal. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Und dann habe ich mir mehrere Interviews mit ihm angeguckt. Habe jetzt auch in der LVZ war noch ein Artikel, weil er eine Lesung in Jena hatte, auch gelesen. Und Clemens Meyer sechselt, weil er ist wirklich aus Sachsen. Und Clemens Meyer ist alles, aber nicht langweilig. Entweder man findet den ganz schrecklich und abgehoben oder, nee, abgehoben würde ich gar nicht sagen, sondern so, der hat so eine Meckerigkeit, so eine sächsische Meckerigkeit. Oder man findet das amüsant und cool. Und ich gebe es ehrlich zu, ich finde das cool. Wie der über sein Buch spricht, ist anders als das, was alle anderen Autorinnen und Autoren so über ein Buch erzählen. Das ist was anderes. Und die einzige Schande, die größte Schande, die dort passiert ist, ist, dass der Spiegel beim Veröffentlichen dieser ganzen Sachen beim ersten Mal tatsächlich den Namen der Preisträgerin dann falsch geschrieben hat, aber seinen richtig. Das darf nicht passieren. Ja. Am Ende glaube ich, dass er mit dieser Aktion sowohl Frau Hefter als auch sich selbst geholfen hat und dadurch sich beide Bücher besser verkaufen, als sie es sonst getan hätten. Schlicht und ergreifend, weil mehr Aufmerksamkeit drauf fällt. Und das Gute ist, und dafür danke ich ihm gleich nochmal, er weiß, was Aufmerksamkeitsökonomie ist. Er hat richtig schön den Fokus auf den Preis gelegt, er hat den Fokus richtig groß gemacht. Noch eine Debatte, sind Preise gut? Wie funktionieren Juries? Wer hat sowas jetzt verdient? Was sind literarische Qualitäten, wie auch immer? Ist doch großartig. Und letzter Punkt, wenn man sich anguckt, wie bei älteren Literaturgruppierungen, ja, Gruppe 47, miteinander umgegangen worden ist. Ja, also, ich weiß gar nicht, irgendeiner hat gesagt, wenn ich jetzt ein Maschinengewehr hätte, ich würde dich damit niedermähen. Vor versammelter Mannschaft. Da hat kein Hahn danach gekräht. Früher haben sich die Leute wegen sowas ins Gesicht geschlagen. Nicht nur mit Worten, sondern wirklich. Oder Martin Walsers Buch über Ranitzky, Tod eines Kritikers. Mit antisemitischen Stereotypen, da war alles drin. Da war die intellektuelle Auseinandersetzung viel, viel, viel härter, als es heute der Fall ist, wo sich alle gerne an den Händchen halten und sagen, ach, ich habe zwar gewonnen, aber die anderen fünf waren auch toll. Wer sowas sagt, liebt sein Buch nicht. Wer 10 Jahre an einem Buch schreibt und dann ins Rennen geht und sagt, nee, Dritter reicht mir, der hätte das Buch besser nicht geschrieben. Und diese Extravaganz, diese Egozentrik ist etwas Großartiges. Und die gestehe ich den Autoren auch völlig zu. Und das finde ich cool. So, Alex und Philipp, jetzt könnt ihr.
Ja, ich muss dir da ein bisschen widersprechen. Du hast von der Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen, die er wohl verstanden hat. Und tut mir leid, aber den Mist kann ich absolut nicht mehr hören. Das ist diese wohlkalkulierte Provokation, die uns an allen Ecken und Enden mittlerweile begegnet. Ja, diese Social-Media-Mentalität, bestes Beispiel, fast wochengleich. Thomas Gottschalk, sein Interview im Spiegel und der Auftritt im, ich weiß nicht, Riverboat oder
Kölner Treff.
Nachtcafé. Kölner Treff, okay. Ey, ganz ehrlich, dem ist das doch scheißegal, wie hier mittlerweile gesprochen wird und ob gegendert wird und nicht. Und dass der damals die Frauen betatscht hat, das ist diese Rechtfertigung, dass er bla bla bla, das ist dem doch alles scheißegal. Der hat aber ein Buch veröffentlicht und das Ding wird jetzt wieder ein Bestseller werden. Und ich kann diesen Mist, diesen ich sag irgendwas und provoziere damit, weil
100 pro egal, was ich sage. Es gibt da draußen 100 Leute, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Ich kann diesen Mist bald nicht mehr hören. Ganz ehrlich, halt doch die Fresse. Es ist mir so scheißegal. Und auch die Debatte jetzt im Nachhinein, das ist so geheuchelt. Das ist dieses, hat mir auch schon mal gesagt, dieser Couch-Aktivismus. Ich kann hier wunderbar von der Couch in Twitter, kann ich meine Meinung geben. Das interessiert doch kein Schwein. Und diese 500 Bubble in Deutschland weit, die da bei jeder dieser Drecksdebatten teilnehmen, die dieser ganze, diese Aufmerksamkeitsökonomie überhaupt erst aufbauen. Ich kann's bald nicht mehr hören. Und nein, ich find's nicht gut, was er da gemacht hat. Und diese intellektuelle Auseinandersetzung, Tod eines Kritikers. Ich will diese Zeiten zurück. Und nicht hier dieses, ich rufe einfach mal irgendwas in die Welt hinaus und gucke, wie reagiert, weil die Reaktionen sind mir doch egal. Letzten Endes geht's um mein Produkt. Und nein, brauche ich nicht. Das ist...
Max, ich muss dazu sagen, in dem Fall war das ja wahrscheinlich eher eine spontane Reaktion. So sieht's nämlich aus. Also es war kein wohlkalkulierte, also keine wohlkalkulierte Provokation.
Wenn du ihn hörst, wirst du feststellen, definitiv nein. Das ist aus dem rausgeplatzt. Wirklich, guck dir irgendein Interview mit dem an. Der konnte in dem Moment nicht aus sich selber raus und hat das dort einfach rausgelassen. Und Alex, don't hate the player, hate the game.
Und ja, das stimmt.
Ganz ehrlich, die AfD hat es somit auf über 30% in mehreren Landtagen
leider geschafft.
Ja. Und ja, ganz ehrlich, ja, solange unsere Medien so funktionieren, wie sie funktionieren, und die funktionieren so, weil wir Menschen so dämlich sind und das mit Entrüstung wird dort reagiert und dort, dann hauen wir noch 2-3 Instagram-Kacheln raus. Ich habe das mit Amüsement gesehen, habe nichts, ich habe wirklich mich dazu belesen, weil ich das Buch interessant fand und mich über diesen, ja, einfach, ich kann mich da total drüber freuen, aber sobald man über die Stöckchen springt, die einem hingehalten werden, ich finde das super, weil ganz ehrlich, die Menschen haben genau die Medien verdient, die sie kriegen. Und wenn ihr gerne der Stier beim Torero-Kampf sein möchtet, macht, ist doch okay. Wenn ihr am Ende die sein wollt, die geschlachtet werden, go for it. Ich würde mich da gar nicht über die Autoren oder die Player aufregen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat. Bei Gottschalk bin ich mir nicht sicher, bei der AfD bin ich mir sicher, dass sie es mit Absicht machen. Und der Erfolg gibt ihnen recht, auch wenn ich die ablehne. Aber solange die Menschen so dämlich sind und darauf so schön anspringen und nee, aber da muss ich jetzt noch was zu sagen. Ja, mach, ist doch okay. Aber dann lebt damit, dass du etwas förderst und weiterverbreitest, das du eigentlich schlecht findest. Und da kommen wir zu, warum reden wir drüber? Weil wir wollen, dass die Bücher bekannt werden. Und ich es per se positiv finde, dass Bücher so in den Medien sind. Hauptsache, sie sind in den Medien und kommen wieder vor. Deswegen beschäftige ich mich gern damit, damit vielleicht doch mehr gekauft wird davon. Gerade, es sind beides Shortlist-nominierte Bücher. Es sind beides gute Bücher. Ganz egal, was sie dafür machen müssen. Hauptsache, sie werden erfolgreich.
Amen. Da möchte ich auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich möchte nur noch einen Lesehinweis geben. Nämlich, es gibt einen tollen SZ-Artikel dazu. Der heißt Aus der Fassung. Also Süddeutsche meine ich in dem Fall. Den habe ich euch mit in die Shownotes gepackt. Das ist auch kein Plusartikel. Den könnt ihr einfach so lesen. Da ist das nochmal ganz schön auch zusammengefasst. Jetzt kommen wir aber zu einer eben schon angesprochenen Autorin, nämlich Caroline Wahl und ihrem Buch 22 Bahnen. Bevor wir aber zum Buch selbst kommen, wie immer, ihr kennt das Spiel, gehen wir als erstes Autorin und Werk einmal durch. Das wird der liebe Max übernehmen und dann schließt Alex die inhaltliche Zusammenfassung an. Und dann starten wir mit unseren Kurzeinschätzungen und der Interpretation des Buches. Und in dem Fall kann ich nicht viel mehr sagen als Max ab.
Um Gottes Willen.
Also. Naja, es ist. Naja, der lag hier noch rum, weißt du, das war so ein ganz flacher Joke, der habe ich nicht rausgekehrt.
Wenngleich ich mehrere Podcasts schon von und mit Caroline Wahl gehört habe, viel über ihre eigene Biografie kam da jetzt nicht bei rum. Deswegen berufe ich mich auf das, was öffentlich einsehbar ist, was man so auf der Verlagspage findet. Ich folge ihr nicht bei Instagram. Und was man sonst, wie gesagt, so online und offline finden kann. Dementsprechend wurde sie 1995 in Mainz geboren, wuchs in Heidelberg auf und studierte Germanistik in Tübingen und deutsche Literatur in Berlin. Danach arbeitete sie bei verschiedenen Verlagen als Verlagsassistentin. Einer sei hier hervorgehoben, nämlich der Diogenes Verlag, für den sie dann in Zürich arbeitete. Eigenen Angaben zufolge schrieb sie noch in Zürich beim Diogenes Verlag ihren Roman 22 Bahnen innerhalb von 3 Monaten, veröffentlichte ihn aber nicht bei Diogenes, sondern bei Dumont. Jetzt hat sie, ich weiß nicht, ob es ihre eigene ist oder ob sie da nur in Anführungszeichen mitarbeitet, eine Kommunikationsagentur in Rostock, wo sie heute auch lebt, was gegebenenfalls dann für Windstärke 17 relevant ist, denn das spielt häufig auch am Strand. Spannend vielleicht noch, Frau Wahl ist schon häufig ausgezeichnet worden. Zum Beispiel mit dem Bayern 2 Publikumspreis, dem Ulla-Hahn-Preis, dem Grimmelshausen-Preis und der wichtigste, und der ist bei mir zumindest als großer Sticker auf dem Buch drauf, dem Lieblingsbuch der Unabhängigen, also unabhängigen Buchhandlungen, ausgezeichnet. Das ist tatsächlich ein sehr positiver Preis, denn er zeigt, okay, die haben keine gelenkte Unternehmensidee, sondern entscheiden sich quasi wirklich unabhängig dafür, okay, das ging bei uns am besten, das haben unsere Leserinnen und Leser geliebt, das hat's verdient. Spannend auch, ich habe extra nochmal recherchiert, in allen Auflagen, also gebunden, Taschenbuch und wie auch immer, hat sich 22 Bahnen schon mindestens 300.000 Mal verkauft und Windstärke 17 in der Erstauflage 130.000, ist aber schon im Nachdruck begriffen. Also da gibt es noch weitere Auflagen. Und da muss man sagen, es ist eine wahnsinnig erfolgreiche Autorin, die zwischenzeitlich mit Windstärke 17 in der Bestsellerliste auf Platz 1 stand und mit 22 Bahnen auf der Taschenbuch-Bestsellerliste auf der 1. Und diesen Erfolg kann ihr definitiv keiner mehr nehmen. Was sie jetzt draus machen wird in den nächsten Jahren, schauen wir mal.
Ich habe heute nur noch eine Talkshow im NDR mit ihr gesehen. Da hat sie ihre Zeit in Zürich als Kackzeit, also Zitat, und ihren Job dort als Kackjob bezeichnet. Aus dem sie raus wollte, weswegen sie dann angefangen hat, Bücher zu schreiben.
Eine Sache mal bloß, in Anbetracht der Verkaufszahlen, die Max jetzt genannt hatte, ist doch die Debatte darüber, ob sie auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gehört oder nicht, eigentlich das sowieso obsolet. Also ich meine Gott, dann nimmt die Spiegel-Bestsellerliste im Zweifelsfall, ist das eine größere Ehrung als der Deutsche Buchpreis.
Darüber hat sie sich ja mokiert, dass das, ihr Buch vielleicht zu erfolgreich sei, um im Preis ausschreiben, also auf die Shortlist auf die Longlist zu kommen.
Ist auch egal, die Debatte müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber,
nicht germanistisch genug sei. Ja, das ist, aber dann brauchst du keine Preisausschreiben mehr zu machen, wenn du einfach die Verkaufslisten nimmst. Und ich meine, Abnehmen mit Kuchen und Brot, wir erinnern uns dran, war auch auf einer Amazon-Bestsellerliste auf Platz 2. Also dann braucht man keine Preise mehr zu vergeben, weil das ist dann wirklich wahllos.
Wobei das Buch auch niemals einen Buchpreis gewinnen wird.
Nee, natürlich nicht. Ja. Aber
und Amazon auf Platz 2, das war's für eine Stunde. Wir haben da bloß im richtigen Zeitpunkt reingeguckt. So, ja, egal.
22 Bahn soll darüber hinaus Schullektüre für die Klassen 7 bis 10 werden oder sein.
Okay.
Außerdem wird das Buch verfilmt. Die Filmrechte sind schon geklärt, das Casting läuft wohl gerade und ein Theaterstück ist wohl auch in Planung. Also, das läuft auf jeden Fall da in der Hinsicht. Ich habe nur noch eine Anmerkung jetzt zu diesem Werk, 22 Bahnen. Es ist nicht autobiografisch, also sie hat explizit gesagt, sie wollte eigentlich eine coole Heldin schaffen, über die sie selber gerne gelesen hätte. Und partout nicht über sich selbst, weil sie hat es in der Zeit geschrieben, als es ihr irgendwie schlecht ging und sie sich überhaupt nicht mit sich selber auseinandersetzen wollte. Deswegen ist es explizit kein autobiografisches Buch. Es gibt natürlich Elemente aus ihrem Leben und Elemente aus dem Leben ihrer Freunde, Bekannte etc. Aber sie hat auch keine Figuren 1:1 aus der Realität übernommen. So, das zur Vorrede und nun zum Inhalt, Alex. Dementsprechend jetzt wie immer eine kurze Spoilerwarnung. Wir werden jetzt über dieses Buch sprechen, Caroline Wahl, 22 Bahnen, über alles, was da drin passiert. Und das auch ein bisschen auseinandernehmen und darüber diskutieren. Also wer sich überraschen lassen will, das Buch noch nicht selber gelesen hat, einfach jetzt auf Pause drücken, lest das Buch flott und dann kommt hierher zurück. Für alle anderen geht es jetzt einfach direkt weiter. Alex.
Genau. Unsere Protagonistin in dem heutigen Buch ist eine junge Frau namens Tilda. Studentin der Mathematik sitzt gerade an ihrer Masterarbeit. Sie wohnt zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Ida in einer Kleinstadt und zwar zu Hause bei ihrer alkoholkranken Mutter. Der Vater ist längst verschwunden und Geld verdient sie sich so ein bisschen nebenher an der Supermarktkasse. Ein Job, der sie ja an sich eher anödet, so wie mittlerweile auch die Stadt an sich. Die meisten ihrer Freunde sind längst weggezogen. Und wenn man so möchte, ist einzig das ja fast schon tägliche Schwimmen von meist exakt 22 Bahnen, daher der Titel im städtischen Schwimmbad, ist so etwas wie eine Art Abwechslung. Eines Tages taucht ein Mann, ein junger Mann namens Victor auf und mit seinem Bruder war Tilda einst befreundet, war, weil er bei einem Autounfall ums Leben kam, wofür sich Tilda bis heute die Schuld gibt. Zu dem Zeitpunkt, als sie sich dann auch noch in Victor verliebt, überschlagen sich allerdings die Ereignisse im positiven Sinne. Sie kriegt einerseits eine Doktorandenstelle in Berlin angeboten für die Mathematik, was jetzt natürlich den Konflikt aufwirft, was mit ihrer Schwester wird, die sie ja schlecht mitnehmen kann. Auf der anderen Seite versucht zeitgleich fast die Mutter, sich das Leben zu nehmen. Und wie das Ganze aufgelöst wird, beziehungsweise wie das Ganze ausgeht, darüber sprechen wir jetzt mal in unserem Podcast.
Hervorragend, dankeschön. Dann kommen wir, würde ich sagen, direkt zu unserer Kurzeinschätzung. Max, möchtest du beginnen?
Kann ich machen, ich habe es schließlich auch ins Feld geführt.
Ja.
Ich mochte das Buch. Ich glaube, es ist ganz deutlich davon abhängig, was man für ein Buch erwartet. Und ich habe es gelesen als ein unterhaltsames Jugendbuch und da hat es mich definitiv nicht enttäuscht. Ich mochte die Sprache des Buches. Die ist sowohl anrührend an einigen Stellen und bewegend, aber auch an einigen Stellen so schön direkt, dass sie authentisch wirkt, dass es eine echte Sprache ist, die jugendlich aktuell anmutet, aber dabei nicht gekünstelt wirkt. Zur Handlung als solcher ist nicht viel mehr hinzuzufügen, außer dem, was Alex gesagt hat. Ich bin gern dran geblieben. Ich fand die Charaktere gut gezeichnet. Ich fand ihren Umgang mit dem Alkoholismus angenehm. Nicht so stereotyp, wie man das vielleicht sonst vermuten würde. Und ich habe natürlich auch meine Probleme mit dem Buch, aber die hebe ich mir noch auf, um sie dann mit euch gleich zu besprechen. Denn ich habe eine große interpretative Fragestellung, die mir das Buch ein bisschen madisch macht. Und das habe ich festgestellt, ich hatte das Buch Anfang dieses Jahres gelesen. Zuerst mochte das. Dann habe ich diese Geschichte mit dem Buchpreis von Frau Wahl mitbekommen und Gott, war die Frau mir unsympathisch. Jetzt habe ich das Buch nochmal quer gelesen und habe festgestellt, dass es mir wirklich scheißegal ist, wie ich zu der Autorin stehe. Das Buch ist immer noch gut.
Ja gut, dann gehe ich mal ran, weil Max hat das was Schönes gesagt. Er hat das Anfang des Jahres gelesen. Tatsächlich glaube ich, ist das so ein Buch, das braucht so ein bisschen Abstand. Ein bisschen zeitlichen Abstand. Ich habe das Buch, wenn man so möchte, so in zwei Etappen gelesen und nach der ersten, also grob auch der Hälfte, war ich eigentlich der Meinung, das Buch ist Quatsch. Also das hat mir bis dato überhaupt nicht gefallen. Jetzt bin ich fertig und muss sagen, ja, ich gebe dem Max recht, es ist ein anständiges Buch. Es ist wirklich ein anständiges Buch. Wenngleich ich zugeben muss, also ich rätsel immer noch ein wenig darüber, was mir das Buch eigentlich sagen möchte, was mir das Buch eigentlich geben möchte. Im Buch selber, in der Geschichte, sind für mich eigentlich drei Kernkonflikte jetzt interessenhalber wichtig gewesen. Das ist der Konflikt mit der alkoholkranken Mutter, das ist der Konflikt mit Victor beziehungsweise der Wahrheit um den Tod seines Bruders und dann der Konflikt mit der Schwester beziehungsweise der innere Konflikt Tildas, was aus der Schwester wird, wenn sie ihre Schwester verlässt. Und genau dieser Konflikt ist für mich der wichtigste des Buches, aber der ist überhaupt nicht gut ausgearbeitet. Ich finde, das Buch hat wahnsinnig viel Potenzial verschenkt. Es ist ein gutes Buch, aber es hätte aus meiner Sicht ein viel, viel besseres Buch sein können.
Da bin ich vollkommen bei dir, Alex. Für mich war das ein gutes Buch, aber sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das heißt, es war, oder 22 Bahnen ist für mich overhyped, nachdem ich es jetzt gelesen habe. Es ist eine gute Geschichte, aber sie ist weder neu noch sie originell. Ja, also großes Geschwisterkind zieht Jüngeres auf, weil Mutter oder Vater kaputter Alki gewalttätig und oder abwesend ist. Das ist 0815. Solche Erzählungen gibt es einfach schon. Also ich hatte Dillys Ode-Hypes, nicht Hypes, Vibes zwischendrin.
Ja, das stimmt.
Genau, die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel, Fünf Tage im April, Christoph Marzi oder auch bei Moonlight, wo ja auch ein Junge damit klarkommen muss, dass seine Eltern absolute Drogen, also seine Mutter, glaube ich, absolut im Drogenrausch versinkt und mit sich selber klarkommen muss. Und eben eine Coming-of-Age-Geschichte mit einem fehlenden Elternteil oder zwei fehlenden Elternteilen in dem Fall. Also wenn die Idee nicht neu ist, der Handlung, dann muss die Umsetzung überzeugen. Und das tut sie, aber eben im guten Durchschnitt. Sprachlich gut, frisch und flüssig lesbar, aber kein Page-Turner. Also nichts, wo ich sage, wow, das ist absolut originell. Und da ist genau mein Punkt. Und deswegen sage ich, es ist overhyped. Es gibt diverse Stimmen, die sagen, das ist das Buch des Jahres gewesen. Und Windstärke 17 ist jetzt gleich nochmal so ein Ding, wo ich sage, wenn das Buch des Jahres ist, nee, das ist overhyped, weil das hat nichts, was es so über alle anderen Bücher hebt, außer dass es sich gut liest und dass es eine gute Geschichte ist. Kommen wir jetzt gleich im Weiteren in der Diskussion noch ein bisschen dazu, denn ich habe ein paar Dinge, die, ich bin mal gespannt, ob das ähnliche Dinge sind die, wie bei Max oder wie vielleicht auch wie bei dir, Alex, die mir das Buch, na, nicht vermiesen, aber die mich sehr gestört haben. Und da gibt es einige.
Ich habe eine Frage zu dir. Mhm. Und würde auch Alex dort mit ins Boot holen. Du hast gesagt, für dich sei es kein Page-Turner gewesen. Mhm. Ich fand, das las sich weg wie nix. Also es war für mich wirklich ein Page-Turner. Ich glaube, ich habe das in 3 Tagen beim ersten Mal gelesen. Also wirklich in kürzester Zeit, weil ich auch immer gedacht, ach komm, ein paar können wir noch. Weil man bleibt gern dran. Man möchte schon wissen, wie es weitergeht. Und, wie soll ich das ausdrücken? Die Sprache macht es einem nicht schwer, sich auf den Inhalt oder auf das Buch zu fokussieren. Und ich glaube, die Sprache ist einer der Hauptaspekte, warum das Buch so gefeiert wird. Das ist meine persönliche Ansicht. Aber ich bin da auf eure Ansicht gespannt. Vielleicht kommt ihr auch dann auf die Sprache zu sprechen. Ich weiß es nicht. Aber das wäre meine erste Frage. Warum ist es für euch kein oder warum ist es für euch ein Page-Turner?
Also ich gebe da Philipp recht. Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt als Page-Turner bezeichnen. Mich hatte eben so ein bisschen die Ausarbeitung der Konflikte gestört. Die behandelt die Konflikte ein bisschen gleichrangig und ich bin mir nicht sicher, ob Caroline Wahl da ein bisschen zu viel wollte, weil die Konflikte als solches gehen mir nicht zu sehr in die Tiefe. Sie beschreibt sie sehr gut. Und das fand ich so das Schlimme in Anführungszeichen dran. Sobald so die Konflikte besprochen wurden, wurde es auch spannend. Aber die Beschreibung dessen, was in diesen Momenten passiert, war auf der nächsten Seite schon wieder vorbei. Na, und dann ging die Geschichte schon weiter. Also das wurde nie ausgearbeitet. Man kam nie so wirklich rein. Die Gefühlswelt ist mir nicht tief genug. Und ich habe wirklich ein bisschen vermisst, dieser innere Konflikt. Ich meine, sie hat die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen, indem sie nach Berlin geht, um dort ein Mathematikstudium, nicht Mathematikstudium, und dort ihre Doktorarbeit in Berlin zu schreiben, eben im Fach Mathematik, was sie ja sehr interessiert. Und sie muss ihre Schwester bei einer schwerst alkoholkranken Frau zurücklassen, die permanent an irgendwelchen depressiven Phasen leidet, die nicht in der Lage ist, sich um ihre Kinder zu kümmern, die aggressiv wird, aber außer Ansprechen passiert in diesem Konflikt, also, ja, ihr wisst, was ich meine, aber außer Ansprechen wird dieser Konflikt nie wirklich weiter ausgedacht. Und sie, ich finde, die Tilde ist da auch eine sehr, so kam sie mir rüber, eine sehr paradoxe Person. Auf der einen Seite, wie gesagt, wird immer wieder angesprochen, sie macht sich so ein bisschen Sorgen um die Schwester, aber im nächsten Moment geht sie irgendwo feiern. Ne, das ist kein Ding. Bumm. Also sobald es ihr irgendwo um etwas ging, was ihr jetzt persönlich, weiß ich nicht, was ihr selber so ein bisschen den Ausweg aus dieser Situation gebracht hat, ne, sei es jetzt mit Victor da irgendwo auf das Hochhaus zu fahren oder sei es, keine Ahnung, irgendwie zu dieser Bekannten da im Schwimmbad irgendwie sich sobald sie irgendwie rauskam, ist sie gegangen und hat ihre Schwester zurückgelassen. Das ist mir nicht genug gewesen. Das ist, also tut mir leid, das war zu, also die Konflikte als solche, gerade dieser Konflikt, der für mich der interessanteste war, der ist mir viel zu oberflächlich behandelt worden.
Aber oder Philipp, willst du erst?
Ja, ich hätte zu deiner Frage, Max, und auch kurz noch zu Alex, dann kriegt man den Kreis dann auch geschlossen. Ich weiß, was du meinst, Alex. Und ich glaube, das ist eine Sache der Konstruktion des Buches. Ich weiß, was sie, glaube ich, damit ausdrücken wollte. Sie wollte damit diesen Zwiespalt aufbauen.
Ja, genau.
Einerseits eigener Coming-of-Age-Aspekt, nämlich ich will...
Beschreiben doch. Das ja, ist doch, ne?
Ich will mich selber entwickeln, deswegen, ich brauche das jetzt, ich muss jetzt mit ihm auf die Party gehen oder ich scheine Gefühle für Victor entwickelt zu haben, also möchte ich mich mit ihm treffen. Auf der anderen Seite eben die kleine Schwester, kann man sie alleine lassen? Sie gerät ja dann auch in Panik, als sie dann mal abhaut, etc. Also ich glaube, um diesen Konflikt geht's, den möchte sie dort aufbauen. Du hast aber recht, der bleibt relativ seicht. Da der Konflikt letztendlich auch immer recht einfach gelöst wird. Mhm. Also es gibt diesen Konflikt am Horizont, diesen großen, diesen unlösbaren, scheint es ja nicht zu geben. Weil am Ende ist es ja mehr oder weniger auch ein Happy End und so. Es scheint ja für alles dann immer recht kurzfristig auch eine Lösung zu geben. Und dementsprechend baut sich das nicht auf. Klar schiebt sie diese Entscheidung mit Berlin vor sich her. Gut. Zum Page-Turner. Ich habe Page-Turner in dem Fall, oder ich sehe Page-Turner als Bücher, die handlungsgetrieben sind. Wo du es nicht erwarten kannst, zu wissen, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt als nächstes? Deswegen, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, weil das umreißt das schneller. Weil du hast natürlich vollkommen recht, das meinte ich auch vorhin mit dem, es ist sprachlich gut, es liest sich frisch und flüssig, es ist eine sehr moderne Sprache, eine sehr aktuelle Sprache, wirklich am Puls der Zeit. Das ist vollkommen richtig. Also da gibt es nichts, keine sprachliche Barriere, wo du sagst, muss ich mich auch ein bisschen anstrengen beim Lesen, sondern du kommst wirklich in einem guten Rutsch durch. Aber rein inhaltlich hat mich das Buch nie so gecatcht, dass ich sage, boah, jetzt, ich lese das jetzt in einem Rutsch durch, was durchaus möglich gewesen wäre. Sondern es war immer so, ja, ist interessant, es plätschert so vor sich hin, ja, mal gucken, wie es weitergeht, aber so komplett gezogen hat es mich dann nicht. Max?
Also, ja, ich muss die richtigen Worte dafür finden. Alex, ich finde gerade das gut. Die ist okay. Verloren in der Welt. Und zwischen ich bin noch jung und studiere und habe eigentlich die Freiheit meines Lebens. Ne? Im Studium bist du der freiste Mensch eigentlich. Von der Grundidee her. Und der eigenen Karriere, die ja dort auch ansteht, dann Freizeit, was heißt mit Freunden treffen, Party machen und so weiter, aber auch der Verantwortung, die sie definitiv hat, die auch über das normale Maß einer Mutter-Tochter-Schwester-Schwester-Beziehung hinausgeht, denn sie ist für Ida eine Art Mutterfigur, die ist mehr Mutterfigur, als die Mutter es selbst ist. Ja. Und gerade dieses Austarieren zwischen all diesen drei Faktoren ist die Stärke und deswegen kommt das aus dem Rhythmus. Wenn dann natürlich noch die Liebe dazu kommt, dann wird es noch schwieriger, das auszutarieren und allen gleichzeitig gerecht zu werden. Das gilt auch für den Umgang mit der Mutter. Wie oft habe ich mir gedacht, Mensch, also ganz ehrlich, greif dir deine kleine Schwester, verpiss dich, such dir eine andere Wohnung und lass die alte verrecken. Sorry, wenn ich das jetzt so hart sage. Aber dann überlegt man und sagt, es ist immer noch die Mutter. Und man hat schon, es gibt ganz viele Stellen, wo sie sagt, das ist ein ganz toller Moment. Da fragt Ida sie, glaubst du, die Mutter schafft das? Und sie antwortet, ich glaube nicht, log ich. Was in der Verneinungsform ganz clever ist. Denn natürlich hofft sie, dass die Mutter das schafft. Aber sie weiß nicht wie. Sie denkt nicht, weiß es nicht genau, aber natürlich, die ganze im Innersten hat sie natürlich die Hoffnung, dass die Mutter dort rauskommt. Egal, was für eine Scheiße die Mutter macht. Und das ist viel. Und da sind so viele unverzeihliche Dinge dabei, die geschehen in diesem Buch. Aber es bleibt die Mutter. Und es bleibt diese Verbindung da. Und es bleiben die schönen Momente, die zwischendurch immer wieder mal passieren, bei denen sie, gerade wenn sie zählt, diesmal ist alles anders, Nummer 13, also wie oft die Mutter das schon gesagt hat und trotzdem bleibt das Gefühl da. Und das macht das Buch, finde ich, so authentisch und echt, weil es eben nicht diese klaren Linien zieht, wo man sagt, na mach doch das so oder mach doch das so. Nein, es ist alles unklar. Und natürlich, wenn die 25 ist, ist es völlig legitim, dass sie mal feiern geht. Natürlich hat sie aber gleichzeitig im Hinterkopf, oh Gott, was ist mit Ida? Geht die jetzt wirklich zum Schwimmtraining? Funktioniert das? Was macht die Mutter wieder? Und so weiter.
Ich habe ein Problem das mit dem Wort authentisch. Das fällt ganz oft in Bezug auf dieses Buch. Steht ja auch, glaube ich, sogar hinten drauf. Elke Heidenreich hat geschrieben. Ein sehr authentisches, sehr dichtes, sehr nahes Buch und so weiter. Auch in den ganzen vielen Rezensionen und Kritiken über so authentisch. Ich gebe dir vollkommen recht, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist sehr authentisch. Das ist sehr, dieser Konflikt, diese Ausweglosigkeit dieses Konflikts, die kommt rüber. Sie lebt ja von Situation zu Situation mit ihrer Mutter, immer in der Hoffnung, naja, vielleicht ist es, oder mit dem Zweifel, vielleicht ist es ja, diesmal wird es besser. Jetzt habe ich ein Problem mit der Konstruktion, weil die Konstruktion, die Unterkonstruktion in diesem Buch, die blitzt immer mal wieder auf. Und das reißt mich aus der Authentizität raus. Erstens ist Tilda so ein bisschen auf Pseudo-cool getrimmt. Das stört nicht immer. Manchmal ist es cool, manchmal ist es ein bisschen sonderbar, ne? Also Seite 41 zum Beispiel. Ich gehe in die Küche, fülle einen Eimer mit kaltem Wasser, schmeiße Eiswürfel hinein, stelle ihn auf den Balkon, zerre Mama, die nichts ist als ein stinkender Sack, vom Sofa nach draußen und schreie sie an. Setz dich! Das letzte Mal, als ich den Eimer benutzen musste, ist über ein Jahr her. Sie brabbelt vor sich hin und so weiter. Ja, es soll die Wut ausdrücken und so weiter. Aber so wie es beschrieben ist, habe ich mich daran ein bisschen gestört. Weiter geht's mit einer Szene auf Seite 48, 49. Sie ist ja Mathematikstudentin und sie ist ja nur, und das klingt doof, sie ist ja nur Mathematikstudentin, damit wir als Leser wissen, die ist voll schlau. Und so wird sie nämlich dargestellt dann auch. Anna fragt, über was willst du schreiben? Ja, irgendwas mit SPDEs. Ja. Yeah. Sämtliche Mathebücher werden, es werden hin und wieder Mathebücher zitiert, der Titel nach. Das sind prinzipiell englische. An Introduction to Stochastic PDAs von Harrier. Ich sage, das ist nur da drin, damit kein Schwein Ahnung hat, was das ist. Kannst mir nicht erzählen, dass 98% der Leser das lesen und sagen, ja, ist klar, das Buch kenne ich. So ist einfach nur, gut, Tilda ist mega schlau, die hat das einfach alles gar nicht nötig. Die ist wieder eins dieser Kinder, was gestraft ist mit einem bösen Leben. Die sitzt zu Hause, muss sich nämlich um ihre Schwester kümmern, weil ihre Mutter eine Alkoholikerin ist, die manchmal zu Gewaltausbrüchen neigt. Eigentlich wäre sie der nächste Einstein. Ist er aber nicht, weil ist halt blöd gelaufen. Und das ist so eine plumpe Konstruktion, wo ich mir sage, dann heißt es auch irgendwo an einer anderen Stelle, ja, ich studiere ja auch Mathe, ist ja nicht Geisteswissenschaften, ja, wo du dich einfach reinsetzen kannst und machst irgendwas. Ja, jetzt könnte man mir vorwerfen, jetzt bin ich ein bisschen angekratzt in meiner Ära als Geisteswissenschaftler, die
bösen Naturwissenschaftler.
Aber 3-4 Momente werden genutzt, um sie dahingehend zu charakterisieren, und das sind genau solche Momente, und die werden einfach plump. Sorry. Und dann geht das natürlich ein bisschen hops. Das nächste, die ganze Zeit redet sie darum, ist Sorge um Tilda und so weiter. Tilda um Ida. Ida ist 10. Ja, es wird ja beschrieben, Ida kommt von der 4. in die 5. Klasse. Also ist sie irgendwas zwischen Ende 9, Anfang 11. Wahrscheinlich zwischen Ende 9 und Anfang 10. Und dann denkt sie sich, ich muss ja Tilda irgendwie darauf vorbereiten, wenn sie dann alleine ist. Also gehe ich mal in die Videothek und leihe mir folgende Filme aus. Tribute von Panem. Okay, ist glaube ich ab 16, aber geht noch. Snow White and the Huntsman, ist ein Scheißfilm, aber okay. Und Kill Bill. Ich mir so, ist das ein schlechter literarischer Scherz? So, yeah, cool, ich mache ein Bootcamp und leib Kill Bill aus? Oder ist
es ging um die Darstellung der starken Frau.
Ja, das ist richtig. Ja. Das ist ein Film ab 18 mit ganz viel Splatter. Und dann gibst du einem 9-jährigen Kind, um zu zeigen, so, du musst jetzt mit deiner gewalttätigen, alkoholkranken Mutter klarkommen. Also zeige ich dir, wie das bei Kill Bill gelöst ist. Das ist auch eine starke Frau. Das irgendwie so ein bisschen. Hä? Sollte das jetzt cool wirken? Sollte das ein Witz sein? Sollte das ein ernst gemeinter Versuch sein und ihre Hilflosigkeit zeigen? War aber einfach irgendwie viel komplett raus. Genauso später, als sie Ida und ihre Freundin abkassiert im Supermarkt und die beiden Mädels sich einen Red Bull kaufen. Denkst du, boah, mit 9? Weiß ich nicht, hätte ich meinem kleinen Bruder wahrscheinlich den Kopf gewaschen. Also wenn du mit 14 dir die ersten Packungen Big Pump reinziehst, okay, Da kann sich aber mit neuen, weiß ich nicht. Aber meinetwegen auch das. Aber irgendwie, also an manchen Ecken krankt dann so ein bisschen dieses Rollenbild.
Ja, es hat ein paar Logik, es hat ein paar Logiklöcher.
Ja, als pädagogische Leitfigur.
Du hast das auch gerade angesprochen mit der die 10-jährige Ida oder vermutlich 10-jährige Ida. Wir wissen, Tilda hat eine Narbe im Gesicht, weil die Mutter irgendwie im Alkoholwahn ihr mal, ich weiß nicht, eine Tasse oder einen Teller ins Gesicht geschmettert hat. Die Mutter hat im Buch einen Suizidversuch hinter sich. Die Mutter war sowieso schon mehrfach im Krankenhaus. Die Mutter war in psychologischer Behandlung und kriegt Medikamente, die sie vollkommen ausnockt. Es gibt keinen Vater. Leute, wo ist denn das Jugendamt? Das ist das Paradebeispiel für eine Familie, in der das Jugendamt eingreift. Und das ist kein Fall, von dem man sagen könnte, das Jugendamt wüsste von dem Problem in dieser Familie nicht. So wie sich die Mutter den Kindern gegenüber benimmt, muss das bekannt sein. Und das taucht nirgends auf.
Spätestens theoretisch nach dem Moment, wo die Mutter mit dem Suizidversuch im Krankenhaus eingeliefert wird.
Spätestens da, eine ganz, ganz konkrete. Ne, aber das ist gut, das wollte ich jetzt bloß mal so zwischen reinwerfen.
Ja, das sind aber eben diese ganzen kleinen Elemente, die dann mich aus dieser. Die wären mir vielleicht gar nicht so schlimm aufgefallen, wenn nicht überall davon geschrieben worden wäre, wie authentisch das alles ist. Weiß ich nicht. Das ist jetzt im Nachhinein ist das so ein bisschen Henne-Ei, weiß ich nicht mehr, aber. Das hat mich hin und wieder rausgeholt. Aber jetzt, Max, du wolltest, glaube ich.
Nee, ich unterstütze das tatsächlich, weil da, was mich tatsächlich wahnsinnig stört, ist dieses, die sind alle echt besonders. Tilda ist mathematisch echt krass. Victor ist ein Held. Ida kann übelst nice malen. Und selbst die Alkoholikermutter ist Jane Austen-Fan und so. Also das sind so Sachen, mir ist das zu glatt an einigen Stellen. Und da kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr dafür schon bereit seid, aber...
Komm mal raus. Ich schieße hinterher dann.
Ich habe mir mehrere Fragen gestellt zu dem Buch. Und die erste Frage ist die Frage, ist dies ein feministisches Buch? Ist es eine Heldengeschichte? Also einer feministischen Heldin, wenn man so möchte. Da habe ich tatsächlich länger drüber nachgedacht, denn am Ende ist es eine Heldenreise. Ja? Tilda auf dem Weg zu einer besseren Zukunft, muss Widerstände überwinden, hat dabei einen emotionalen Rucksack mit, der ihre Schwester ist und kämpft gegen den bösen Drachen, der die, keine Ahnung, Stroh 80 mit Feuerzeug anzündende Mutter ist, damit sie auch Feuer speien kann. Nein, und dann kommt ein Held in edler Ritterrüstung und unterstützt sie dabei. So. Ist die klassische Heldenreisegeschichte, wenn man so möchte. Was uns wieder dahin bringt, dass das Buch dahingehend nichts ganz Neues ist. Und ich würde die Frage, ist das ein feministisches Buch, mit definitiv auf gar keinen Fall beschreiben. Und ich sage auch, warum das bei BookTok so wahnsinnig gehypt wurde. Das ist ein Wohlfühlbuch. Denn Victor ist eine so klassische Figur, eine so unrealistische Figur, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der ist erfolgreich, der ist wohlhabend, der ist stark, der sieht gut aus, aber der hat seine Geheimnisse.
Du meinst, es hätte nicht viel gefehlt und das wäre ein Romantasy-Buch geworden?
Richtig, das changiert, also das tänzelt auf dieser Rasierklinge, hält es aber noch aus, das gebe ich zu. Na, wie gesagt, das wird es nicht. Aber diese Motivik ist so klar. Und jetzt kommt's. Was fehlt Tilda zum Glück? Ein Mann. Und das löst das Buch auf, denn der ist ja dann da. Und ich habe ja den fortgesetzten Band dann noch gelesen. Das ist für mich der klassische Antifeminismus. Eine Frau kriegt ihre eigenen Probleme in den Griff, dann kommt der männliche Held, unterstützt sie und dann kann sie es plötzlich. Wenn man es auf einer Metaebene sieht und gemein ist, dann finde ich, kann man mir da wenig entgegensetzen. Und den muss er natürlich auch noch erstmal knacken, aber danach gemeinsam schaffen sie das. Und das finde ich wirklich schwierig. Und eigentlich rückwärtsgewandter, als ich mir das gewünscht hätte.
das stützen auch noch ein paar andere Szenen. Es gibt auf Seite 56 spricht sie ja von ihrer Freundin, mit der sie da, da geht es um diese Nacht, glaube ich, bevor es diesen Unfall gab. Und da sagt sie, ich musste mit ihr Drogen nehmen, auf Raves in Wälder oder unter Brücken tanzen, mit irgendwelchen komischen Leuten abhängen, die sie irgendwo aufgegabelt hatte und die dann doch nicht so interessant waren, wie sie beim Aufgabeln gedacht hatte. Ich musste? Also klar, sozialer Gruppenzwang, Teenagerjahre, alles gut. Aber man möchte hier eine starke Frauenfigur aufbauen und die musste Drogen nehmen? Also müssen? Warum? Weshalb? Und das ist nur ein paar, also das, diese Szene steht nur stellvertretend für einige andere, wo sie Dinge tun muss, wo sie plötzlich absolut passiv wirkt. Einfach, damit das in den Plot passt, musste sie dort plötzlich die passive Rolle einnehmen und das so quasi mit sich machen lassen, als würde sie dazu gezwungen werden. Und dann komme ich zu meinem größten Kritikpunkt, der schließt nämlich direkt da an, die Klischees. Und das passt nämlich genau zu dieser unglaublich klassischen Grundgeschichte, zu dieser klassischen Heldenreise mit dem klassischen aller Ritter. Dieses Buch wimmelt vor Klischees. Und zwar Klischees, wo alle oder ein Großteil der Leserinnen und Leser zu Hause sitzen können und sagen, ja, voll, kenne ich.
Gib mal ein Beispiel, bitte.
Ja. Erstens, die Berliner Künstlerhipster kommen ins Dorf, in die Kleinstadt und feiern einen Großstadt-Rave. Es müssen die Berliner coolen Freunde sein, die dort einen Rave feiern. Berlin als klischeehafteste, menschenveränderndste Großstadt mit ihren tätowierten, lässigen Künstlerkollektiven. Natürlich kommt dann auch ein guter Kumpel auch aus Berlin, der ist jetzt Künstler und der guckt sich von Ida mal die Bilder an, von der Neunjährigen und erklärt ihr, ja, da musst du auf Tumblr gehen, dann, da, das sind jetzt alle. Also da, wenn du Künstlerin werden willst, so richtig professionell, Tumblr. Also Ida changiert auch vom Alter her zwischen 9 und Mitte 20 permanent, also wie sie gesehen wird oder wie sie charakterisiert wird. Die beste Freundin wohnt natürlich mit wohlhabenden Eltern in einem traumhaften Haus. Ja. Die Mutter hat ein Faible für Inneneinrichtung natürlich und geht auch selbstverständlich jeden Freitag mit ihrem Mann Tennis spielen und danach essen. Also so wirklich das klassische Bild von, ja, ich hänge hier voll in meinem Moloch drin fest mit meiner schlechten Familie, also mit meiner Familie, wo es mir schlecht geht. Ich bin eigentlich super intellektuell. Aber ich habe natürlich noch die super gute Freundin, wo ich auch jeden Samstag, wenn ich dort essen gehe, sehe, was das schöne Leben ist. Also um auch dieses Schwarz-Weiß nochmal zu haben. Dann Seite 47, Victors Anti-Klischee-Einkauf. Also sie nutzt nicht nur Klischees, sondern sie nutzt auch explizite Anti-Klischees gewissermaßen. Sie macht ja immer dieses Spiel, wo sie Sachen über die Kasse, also über die Kasse zieht, das auflistet, Avocado, Joghurt, Müsli und dann überlegt, das könnte ein 35-jähriger Mann sein, der einen Familieneinkauf macht. Und dann guckt sie hoch und guckt, ob sie recht hat. Und das Gleiche macht sie natürlich auch bei Victor. Und ich komme noch weniger darauf klar, wenn ich bedenke, was sich da in seinem Korb sammelt. Ich dachte, er isst nur Reis mit Fleisch und bestellt etwas Proteinhaltiges, um die Nahrungsaufnahme hinter sich zu bringen und genug Energie für Muskeln und für seine Schwimmeinheiten zu haben. Hä? Was? Also dieses absolut, es sehen nicht nur alle blendend aus, sondern natürlich, also es kann ja natürlich nur ein Typ sein, der, weil er so durchtrainiert ist und seine G-Klasse fährt, muss der natürlich nur Proteine halten. Er frisst einen ganzen Tag Hühnchen mit Reis und Brokkoli. So, und was? Der kauft ein Kinder-Country oder sonst irgendwas? Das geht ja nicht. Und es geht weiter noch damit. Seite 91, also nur damit, das verteilt sich über alle Seiten im Buch und kommt immer wieder vor. Sie hat ja dann bei ihm übernachtet und sie sitzen früh am Kaffeetisch und Victor fragt, Kaffee? Ich? Ja, gerne. Er steht auf und wirkt nicht mehr so fahrig wie gestern. Victor, Milch und Zucker? Ich, schwarz. Victor, wer hätte das gedacht? Eine Frau trinkt schwarzen Kaffee? Wie geht denn das? Die trinken doch alle Matcha-Chai-Latte entkoffeiniert mit Marshmallow obendrauf. Aber es geht noch weiter, die Szene. Viel zu toll. Ich brauchte ihn nicht zu fragen, wie er ihn trinkt. Hä? Weil er ist ein großer, starker Alpha-Mann, der trinkt den immer schwarz. Der Level muss drin stehen. Was? Und genau diese Sachen dachte ich mir, come on. Warum? Warum so platt? Und da gebe ich Alex vollkommen recht. Es hätte ein so viel besseres Buch sein können. Und an vielen Stellen ist es das. Und dann ist da so ein platter Furz drin. Ich weiß es nicht.
Kurze Frage. Wisst ihr, wo das Buch spielt. Wie bilde ich? Ich habe da jetzt nichts rausgefunden.
In irgendeiner Kleinstadt.
Okay. Du hast nämlich jetzt hier nämlich dieses Spiel angesprochen, was sie halt immer an der Kasse spielt. Es wird ja auch immer gesagt, was die Leute dort einkaufen. Mir ist es dann erst, jetzt muss ich euch beide dann mal fragen, mir ist das erst relativ zum Schluss eingefallen. Ich glaube, in der Szene, als es darum ging, dass Ida nur Maggi, nur das Original, auf ihre Weise nicht, was er da gegessen hat. Dann habe ich mal so ein bisschen versucht, zu rekapitulieren, was so die Kunden im Supermarkt gekauft haben. Und ich weiß, das ist jetzt blöd, aber wir sind ja nun mal hier in Ostdeutschland, ja? Und es wurden ausnahmslos Westprodukte gekauft, bin ich der Meinung. Frau Wahl, Sie wohnen in Rostock.
Kommen aber aus dem
Westen. In Ostdeutschland. Kommt, ja,
ist ja ihre Sozialisierung.
Aber warum hat denn keiner Hallorenkohl gekauft? Warum hat denn keiner Fit gekauft, verdammt nochmal, oder Spee?
Weil sie das noch geschrieben hat, als sie aus Zürich kam.
Ah, okay.
Ja, aus gut, Zürich. Das ist, glaube ich, Sozialisierung.
Ja, die haben ja auch keine Toblerone gekauft, da geht's doch weiter. Ne? Also.
Du meinst, hier
sind. Das wollte ich jetzt bloß mal so einwerfen, nicht ganz ernst gemeint, natürlich. Aber tatsächlich gibt's noch einen Punkt, der mich sprachlich, vom Schriftbild her etwas gestört hat.
Den hätte ich auch noch gebracht.
Die Zahlen?
Mhm.
Zahlen bis 12 schreibt man aus. Das kann man vielleicht mal irgendwie aus stilistischen Gründen mal nicht tun. Aber 1, 2, 3, also dass dann da die Zahl drinne steht, die Ziffer steht und nicht die ausgeschriebene Zahl. Boah, das hat mich getriggert. Ne? Da kam ich nicht so wirklich mit klar.
Das
mochte ich nicht.
Ich sag mal so, ich auch nicht.
Ja.
Im Normalfall irritiert, also ich mag es, sagen wir mal, ich mag es nicht. Ich mag es, wenn die Zahlen eben bis 12 ausgeschrieben sind und danach als Zahlen da stehen. Das liest sich für mich flüssiger. Mich stört es aber auch nicht, wenn da steht eine Zahl 9, also als Zahl geschrieben und dann Birnen zum Beispiel. Das finde ich nicht schön, würde ich so nicht schreiben, aber bitte macht. Was mich wahnsinnig aufgeregt hat, ist dieses einsmal, also anstatt einmal zu schreiben, ja, ich weiß, ist Slang, ist gerade cool, ist gerade in, ist voll Jugendsprache, oder was heißt Jugendsprache, ist gerade Modesprache vielleicht. Man schreibt 1-mal. So, hätte sie das jetzt immer nur dann gemacht, wenn es gesprochen wird? Okay, dann könnte man sagen, es ist einfach gerade Slang, Sprache, wie sie gerade gesprochen wird, authentisch. Sie macht das aber auch in den beschreibenden Szenen. Dann wird es schon ein bisschen nerviger. Und wenn sie sagt, er nimmt dann 3 Treppen auf 1-mal, dann ist das einfach scheiße. Entschuldigung, dann liest sich das einfach scheiße. Weil eine 1 ist nun mal eine 1 und nicht ein. So, also dann steht da nicht einmal. Sonst hätte sie einmal schreiben können. Und das hat mich wirklich auch noch mal richtig hart aufgeregt. Also, ja, kann man mir jetzt Spießertum vorwerfen oder sonst was. Dann mach dich mal locker. Das ist jetzt halt so. Man schreibt das 1-mal so.
Okay, Boomer.
Ja, genau. Seitdem kam er während jeden Besuchs 1-mal zum obligatorischen Pizzaessen. Das Problem ist, wenn ich das lese, also ich lese so, dass ich das quasi, als würde ich es laut vorlesen. So lese ich, auch wenn ich leise lese. Mhm. Das heißt, wenn ich da mit einer 1 und ein Bindestrich mal lese, steht, lese ich auch 1-mal. Und das ist dann also jedes Mal so, hä? 1-mal? 1-mal? Nimmt jetzt 1-mal 2 Stufen auf 1-mal, das ist einfach komisch. Ja.
Nennt mich ruhig. Ah, ich bin bei dir, Philipp. Ich bin da voll bei dir.
Fand ich einfach keinen schönen Kunstgriff. Zumal sie es eben nicht. Also, doch, das tut sie. Sie nutzt es konsequent. Bei 2-mal schreibt sie übrigens 2-mal. Also mit ausgeschrieben und so weiter. Aber bei 1-mal ist ganz konsequent im ganzen Buch immer schön die 1.
Wenn wir jetzt schon bei solchen ganz kleinen Kleinigkeiten sind, habe ich lieber noch eine größere Frage an euch.
Ja, das war ja
nur. Ja.
Ich habe es so formuliert, ist das Buch ein Spiegel der Generation Z beziehungsweise der Generation Millennial?
Ach so, das war jetzt direkt die Frage?
Das war die Frage.
Und du öffnest die jetzt fürs Plenum?
Ich kann euch auch schon meine These geben.
Nö, das ist okay, wir können ja erstmal.
Das muss ich mal überlegen. Die Millennials, gehören wir noch dazu? Max bestimmt. Mhm. Philipp, sind wir noch Millennials? Was sind wir noch?
Generation Golf seid ihr doch, oder?
Nein.
Nee, die war vor uns. Sind wir Generation Y? Kann das sein? Also ich finde, irgendeine Generation
werden wir schon Generation sein, Y ist ja, sind ja die Millennials.
Dann
wir sind die Generation Y.
Ja, ja klar, sind dann sind wir. Du hast recht, ja, sorry.
80er sorry, genau. Bis späte 90er. Ja, oder Mitte 90er manchmal. Ist ja, also manchmal sagt man 1980 bis 99, manchmal 1983 bis 95. Also ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, aber ja, wir sind.
Also als Millennial weise ich das zurück. Das ist kein Sittengemälde meiner Generation. Nein, weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, dass ich meine Generation in diesem Buch wieder erkenne. Und die Generation Z, weiß ich nicht. Flüpf.
Ich denke schon zum Teil. Und zwar eine ganz, ganz krude Mischung aus beiden. Also es ist schon ein Übergangsbuch.
Findest du wirklich?
Ja. Aber eher, ich würde eher sagen, späte Millennials. Weil wenn man sich Millennials jetzt anschaut, mit diesem Drang oder diesem Hang dazu, Stabilität haben zu wollen. In der Generation ist auch gerade auch ganz en vogue gerade, wie heißt das jetzt schön? Comfort Watching. Man guckt sich nicht neue Filme oder Serien an oder liest neue Bücher, sondern man liest das oder guckt das, was man schon mal gesehen hat. Einfach, weil man sich da wohlfühlt, Sicherheit. Ne? Auch bei Millennials ganz groß gerade wieder der Hang zu klassischeren Rollenbildern. Dass man so diese Aufbruchsstimmung seiner Jugendjahre hinter sich gelassen hat und gesagt hat, doch jetzt ein bisschen einfach auf Sicherheit. Mag mit der Zeit zu tun haben, die viel Unsicherheiten bietet, natürlich vor allen Dingen auch weltpolitisch. Und das erkennt man ja auch hier in dem Buch wieder. Eben diese ganz klassische Erzählung mit dem strahlenden Ritter in mattschwarzer G-Klasse Rüstung. Von daher würde ich die These durchaus stützen, dass das ein Bild dieser Generation ist. Wobei es schwer ist, diese komplette Generation damit reinzunehmen. Deswegen würde ich sagen, Generation ab Anfang der 90er.
Das könnte man
Anfang, sein. Mitte 90er.
Ja, also ich sag mal, die frühen Millennials, also die Anfang der 80er bis Mitte der 80er Jahre geborenen, die ja in Deutschland dann diese Umbruchzeit nach der Wende bewusst mitgemacht haben und dort ja dann, ich sag mal, ihre Teenagerjahre, also dort sozialisiert wurden in ihren Teenagerjahren.
Die sehe ich hier nicht.
Ja, die sehe ich hier überhaupt nicht, ja.
Aber ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die eben aus dieser Generation 90er kommen, also Geburtsjahr 90er. Mhm. Und einige von denen haben das Buch gelesen und waren restlos begeistert und sind absolut hyped von diesem Buch. Und sagen, eins der besten Bücher, das sie gelesen haben und so weiter und toll und haben es all ihren Freunden empfohlen und im Freundeskreis haben das auch alle gelesen, fanden es alle super und also dahingehend würde ich schon sagen, das passt in die Zeit. So, Max, jetzt bin ich gespannt auf deinen.
Ja, du hast das. Du wirst uns jetzt gleich sagen, Tilda ist Millennial und Ida ist Generation Z.
Ich fange an mit einem kurzen und wirklich kurzen Exkurs. Generationen sind genau dann problematisch, wenn wir den Einzelfall darauf projizieren. Das heißt, das funktioniert nie, wenn ich das so individualisiert betrachte. Denn wir sind ja alle nicht innerhalb einer Generation dieselben Menschen. Und wie ihr schon festgestellt habt, das könnte man über Jahrgänge machen. So, jemand, der 95 geboren wurde und jemand, der 85 geboren wurde, mag vielleicht in der gleichen Generation sein, aber am Ende des Tages sind das völlig unterschiedliche Lebensrealitäten, diese 10 Jahre Unterschied. Und das muss an dieser Stelle mal gesagt sein. Ich möchte auch kein grundsätzliches Generationen-Bashing betreiben. Es ist einfach nur eine intellektuelle Auseinandersetzung, bei der ich mir gerne drüber Gedanken mache. Was mir oft in dem Buch aufgefallen ist, ist diese unfassbare Selbstbezogenheit, der Hedonismus, gerade im ich muss mich auf irgendeiner Party ausleben und so weiter. Und es gibt keine großen Ideale, für die noch gekämpft wird. Also der Fokus liegt auf dem persönlichen und vielleicht familiären Fortkommen, aber der revolutionäre Geist der 70er beispielsweise, der steckt hier nirgendwo drin. Ja, dass die Welt vielleicht ein besserer wird, ist seltenst der Fall, sondern es ist das Ziel ist es, und ich fange ganz bewusst an, ich, meine Sippe und dann erst der Rest. Und das ist eine Sache, die ich in dem Buch durchaus erkennen kann. Gleichzeitig, und deswegen finde ich die Idee vom Übergang von Millennial zu Generation Z ganz passend. Das Buch macht ja die klassische linke Idee auf, die ich jetzt auch nicht negativ betrachten möchte, dass in der Unterschicht massenhaft Hochbegabte sind, die eigentlich nur zurückgehalten werden durch ihre Umstände. Das halte ich für einen unfassbaren Irrglauben. Das macht das Buch übrigens auch so unrealistisch. Viele Menschen sind ganz normal begabt, nicht besonders clever. Und die werden auch nicht zurückgehalten. Die sind total glücklich mit der Rolle, die sie haben. Die würden gerne
unter wie Obersch, also in allen
Schichten. In allen Schichten.
Ja,
das ist und das ist völlig unproblematisch. Und es sind nicht immer die Umstände, die die Menschen zurückhalten, sondern einfach auch ihre Persönlichkeit. Das ist aber per se erstmal nichts Verdammenswertes. Dementsprechend habe ich das schon so in die Richtung gelesen. Und das Spannende an dem Buch ist doch, es ist am Ende ein Feel-Good-Buch. Bei allem Scheiß, der passiert, es sieht doch am Ende gar nicht so schlecht aus. Und vielleicht wollen wir dann schon Richtung Endabrechnung kommen. Ich habe jetzt einen tollen Vergleich gefunden. Denn ich habe das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Ruth Maria Thomas, Die schönste Version. Eine sehr junge Autorin, die auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand, stammt aus Cottbus oder der Nähe von Cottbus. Und das Buch erinnert mich auch sehr an Cottbus, so von den allem, was da ringsrum ist. Und dieses Buch hat mich selten so böse getroffen. Das ist definitiv kein Feelgood-Buch. Das ist ein Buch, was einen am Ende völlig niedergeschmettert zurücklässt und dadurch dort sind so viele eklige Szenen der Selbstfindung, die selten für die Protagonisten in irgendeiner Form positiv ausgehen. Und womöglich ist das mein persönliches Gefühl, aber ich mag Bücher, die nicht im Feelgood und im Happy End enden, sondern die auf ihre Art und Weise echt sind. Aber natürlich, die fühlen sich, also als ich dieses Buch zugeschlagen habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, ach, jetzt geht's mir aber schön, sondern es ging mir kacke. Das muss ich ganz trocken sagen. Und ja. Dahingehend muss ich sagen, hat mir Caroline Wahl durchaus gefallen. Das hinterlässt ein wirklich schönes Gefühl am Ende. So ein wohlig weiches, ich habe mich gerade mit meiner Knuddeldecke auf der Couch eingemummelt, halte mit beiden Händen eine Teetasse fest und fühle mich individuell.
Und ich muss dich nicht fragen, wie du deinen Tee trinkst.
Ich hasse Tee. nein, früher habe ich immer schwarzen Tee mit Milch getrunken. Jetzt nicht mehr. Wo war ich stehen geblieben?
Entschuldigung. Nein, das viel ist, gut.
Du sitzt genau, mit einer Kuscheldecke
richtig.
Und einem kombinierten Matcha-Latte. Das ist die Generation, die auf Poetry Slams gegangen ist und dachte, sie hört Kunst. Und das ist nicht verdammenswert. Es ist, wie es ist. Ich mochte das Buch. Es hat mir tatsächlich auch Spaß bereitet, mit allem Kritischen, was drin vorkommt. Ich muss dennoch gestehen, das ist ein Buch, das wächst nicht, wenn man drüber redet. Umso tiefer die Analyse vordringt, umso kritischer kann man es sehen und umso berechtigter ist es, dass Frau Wahl weder mit dem einen noch mit dem anderen auf der Longlist des Buchpreises stand. Aber umso verständlicher ist es, dass sie Publikumspreise gewinnt. Ich gönne ihr den Erfolg vollumfänglich und halte das Buch für eine völlig solide 6 oder 5. Ja, ich entscheide mich am Ende, aber ich glaube, es wird eher eine 6 von 10.
Zu ihren Kritikern sagt sie übrigens, scheiß drauf, das Buch steht bald direkt neben fucking Bertolt Brecht. Zitat Ende. Da kann man sich dann literarisch noch streiten, aber das überlasse ich mal anderen. Sie hat selber mal gesagt,
da muss ich kurz einhaken. Wenn jemand, und ich möchte nicht derjenige sein, der das tut, aber wenn jemand einmal kulturellen Verfall verdeutlichen möchte, dann stellt er nochmal Caroline Wahl neben Bertolt. Ich bin sozialkritisch und kämpfe für eine Klassenrevolution. Brecht.
Das hat sie selber gemacht.
Ich weiß, dass sie das gemacht hat. Ja? Und ich verstehe das auch völlig, denn sie wird ja bald in der Schule gelesen. Und dafür fliegt ein Bertolt Brecht mit seinen Texten raus, die halt nicht nur persönliche Befindlichkeiten berühren, sondern vielleicht auch gesellschaftsverändernde. Aber gut, ich werde kulturpessimistisch.
Das Zitat, Moment. Das Zitat ist eigentlich ein wundervolles Zitat, weil es ist doppeldeutig. Also entweder ist sie so größenwahnsinnig und vergleicht beide sich mit Bertolt Brecht auf qualitativer Ebene. Das würde ich jetzt mal nicht unterstellen. Oder aber sie hat doch vollkommen recht. Jemand, der deutsche Literatur liest und Bertolt Brecht im Regal stehen hat, wird früher oder später auch Caroline Wahl kaufen. Und warum soll er das Buch denn dann nicht neben Bertolt Brecht stehen? Muss doch nicht jeder seine Bücherregale sortieren. Also in der Sicht finde ich das vollkommen okay. Sie hat ja vollkommen recht. Das muss ja nichts Negatives sein, was sie damit ausdrücken
wollen. Ich mag deinen positiven Blick auf die Welt, Alex.
Letztendlich muss man in dem Fall aber, und da sind wir wieder, schließen wir den Kreis zum Anfang. Du hast am Anfang gesagt, Max, du magst es, wenn Autoren diesen Willen, diesen Kämpferwillen haben, sagen, das ist mein Buch, das ist das Beste. Und das hat sie ja in dem Fall gezeigt. Also sie hat diese gewisse Extrovertiertheit und diesen gewissen Egozentrismus zu sagen, ja, fuck it, das ist meins. Und es steht neben Bertolt Brecht. Und das ist sowieso das Beste. Warum gehöre ich hier nicht hin? Also die Art und Weise, wie sie es rüberbringt, mag nicht gefallen. Wenn sie das impulsiv bei irgendeiner Preisverleihung einfach aufgestanden wäre und gesagt hätte, ja, hier, fuck it, was soll das? Dann wäre das vielleicht authentischer, als wie gesagt, sie streut das einfach so ein bisschen passiv-aggressiv unter ihren Followern, die ihr sowieso alle nach dem Mund reden, mehr oder weniger. Ja, mag sein, aber prinzipiell schlägt das genau in diese Kerbe. Ich würde mich gleich einfach mal anschließen mit meiner Zusammenfassung und dann macht Alex den Abschluss. Ich kann eigentlich meiner einleitenden Kurzkritik gar nicht mehr so viel hinzufügen, beziehungsweise ich kann es einfach nur noch mal zusammenfassen, denn 22 Bahnen ist ein gutes Buch, ist ein solides Buch, aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast, es ist ein Wohlfühlbuch und das bedeutet auch, dass nicht viel in Erinnerung bleibt, weil selbst die negativen Szenen in diesem Buch so schnell aufgelöst werden, dass sie gar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen können und dementsprechend sehr, sehr schnell wieder dieses gute Gefühl eingestellt wird und das wieder vergessen ist. Und das führt dazu, dass ich wahrscheinlich in einem halben Jahr, wenn ich dieses Buch angucke, nochmal sehr, sehr genau überlegen muss, um was es da drin nochmal genau ging. Und was nun die Konflikte waren. Weil das wird in Vergessenheit geraten. Und das ist ein Buch für diese Zeit. Das heißt, ja, es wird jetzt Schullektüre werden, wie so viele Bücher Schullektüre werden, einfach weil sie von deutschen Autoren geschrieben sind und weil sie zeitgenössische Literatur sind und man irgendwas braucht, was lesbar ist. Und eine Frau ist ja auch noch, das passt auch immer gut rein, politisch gesehen. Von daher, wunderbare Schullektüre. Es wird aber nicht Schullektüre, weil es so einen herausragend literarischen Beitrag zur deutschen Literatur leistet. Geschweige denn zur internationalen. Von daher, gut, sei es drum. Das ist auch okay. Also ich meine, die Generation, die jetzt damit aufwächst, hat es vielleicht auch gut unterhalten. Jeder liest irgendwann einen Coming-of-Age-Roman in seinem Heranwachsen. Und bei uns waren das vielleicht Romane wie Crazy oder, keine Ahnung, Auerhaus war noch so ein Beispiel. Und mit denen konnten wir uns vielleicht besser anfreunden, weil wir diese Geschichten auch noch zu dem Zeitpunkt nicht so oft gelesen haben. Ich bin mittlerweile müde von diesen sehr, sehr klassischen Geschichten. Denn wenn man schon so eine klassische Erzählung bedient, dann muss man irgendwas anderes noch auf sprachlicher Ebene machen oder noch einen Kunstgriff einbauen oder eine Wendung reinbringen, die das Ganze einfach besonders macht. Ich bin gesättigt, glaube ich, von dieser Art von Geschichten. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich jetzt bei dem Buch maßlos geärgert hätte, wenn ich es gelesen habe oder es irgendwie weglegen oder abbrechen wollte. Ganz im Gegenteil, es ist ein Buch unserer Zeit. Altes Thema in aktuellem Gewand, könnte man sagen. Mit all seinen aufgewärmten Klischees. Ist okay, ich bin aber vollkommen bei deiner Beurteilung. Ich bin auch bei 5 von 10 Punkten. Und ich würde, glaube ich, wenn man mich fragen würde, ob ich es empfehlen würde, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich ein anderes Buch raussuchen, was eine ähnliche Grundprämisse hat, aber Ticken besser ist.
Okay. Puh, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, so richtig. Mir hatte das Buch, als ich angefangen habe zu lesen, gar nicht gefallen. Das hat sich dann aber gebessert. Lag sicherlich auch ein bisschen an der Geschichte. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, gebe ich euch beiden vollkommen recht, es ist, weiß Gott, kein schlechtes Buch. Gegenteil. Also mir hat's wirklich, als mit ein bisschen Abstand hat's wirklich gut gefallen. Ihr habt jetzt beide so drauf rumgeritten, möchte ich mal fast sagen, dass es ein Feel-Good-Buch sei. Das Buch ist 23 erschienen, also zu einer Zeit, als wir also bestimmt schon seit 3 Jahren eigentlich in einer Dauerkrise leben. Ja, zuerst Corona und dann ging dieser Mist in der Ukraine los mit dem russisch-faschistischen Angriff auf die Ukraine. Da, glaube ich, kann alles gebraucht werden, was irgendwo ein bisschen ja gutes Feeling rüberbringt. Und im Zuge dessen fiel mir jetzt gerade ein, als du von den Klischees gesprochen hast. Ja, die sind drin, aber das vermittelt ja auch so ein bisschen Stabilität. Und ich glaube, das braucht der Leser heute einfach mal. Und das würde jetzt für mich fast schon erklären, dass diese unfassbaren Verkaufszahlen vorzuweisen hat. Und ihr sei es gegönnt. Ihr sei es in jeder Hinsicht gegönnt. Und es sei ihr gegönnt, beziehungsweise nicht ihr, sondern allen Schülern, dass es Schullektüre wird, wenn damit ein Klassiker der deutschen Literatur rausfliegt. Da bin ich nämlich, weiß Gott, kein großer Fan. Und ich wünsche mir mehr Gegenwartsliteratur in den Schulen. Und weiß Gott, es gibt Schlimmeres. Es gibt viel, viel Schlimmeres als 22 Bahn von Caroline Wahl. Punkt. Das ist so. Und ich will da jetzt gar nicht weiter drüber reden. Ich gebe dem Buch auch 6 Punkte. Ich würde es weiterempfehlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie heißt der Nachfolger gleich?
Windstärke 17.
Windstärke 17, genau. Und der Max hatte mir dann schon erklärt, es ist aus der Sicht Idas geschrieben. Und wir haben schon festgestellt, es spielt nach der Geschichte 22 Bahn. Und ich muss ehrlich sagen, also in Anbetracht dessen, dass es mir am Anfang überhaupt nicht zusagte, das Buch, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir den Nachfolger ebenfalls besorge, einfach weil es mich interessiert.
Okay.
Und das schaffen nicht alle Autoren.
Und Alex und allen Hörerinnen und Hörern kann ich sagen, wem 22 Bahn gefallen hat, dem wird Windstärke 17 auch gefallen.
Sehr gut.
Das kann man definitiv sagen, wenn das euer Cup of Tea ist oder ihr wirklich... Wir müssen auch immer aufpassen, wo wir, und das habe ich auch am Anfang gesagt, was unsere Erwartungshaltung gegenüber einem Buch ist. Ja. Und ja. Als klassisches Unterhaltungsbuch, das auch tatsächlich ja auch tiefsinnigere Momente hat und gut, wirklich eine angenehme Sprache, ich möchte nicht nochmal alle positiven Aspekte aufzählen, ist es wirklich ein lesenswertes Buch. Unter all dem Schund, den sonst auf die Bestsellerlisten gerne mal spült, ist das wirklich ein gutes, gutes Buch. Ich bleibe da gern bei meinen 6 Punkten. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Und ich gönne auch der Frau Wahl, dass sie den Erfolg hat mit diesen Büchern. Ich bin gespannt, was sie macht, wenn sie dieses Thema bzw. diese Familiengeschichte von Ida und Hilda jetzt verlassen hat. Ich bin gespannt, was sie als nächstes schreibt. Ich bin gespannt, was Alex sagt, wenn er Windstärke 17 gelesen hat. Ob er das sieht wie ich. Denn ich habe da schon meine persönliche Meinung zu. Auch ich habe es schon gelesen, weil das war dann wirklich, nachdem ich 22 Bahn gelesen hatte, was ich wirklich gut fand, Windstärke 17 gelesen. Ich bin gespannt. Ich sage erstmal noch nichts weiter. Es hat mir aber gefallen, mal so ein Buch zu lesen.
Zeitnah machen.
Das freut mich.
Ja. Also man sagt ja immer so ein bisschen, der zweite Schlag des Autors oder einer Autorin ist dann der relevante. Weil so ein Erstlingserfolg, das ist ja nicht unüblich gewissermaßen. Und dann fragt man sich immer, was kommt danach? Jetzt hat sie mit ihrem zweiten Buch eine sehr ähnliche Geschichte geschrieben, die anschließend an die erste ist. Also quasi eine Fortsetzung gewissermaßen. Das heißt, jetzt wird es, wie du es gerade sagst, wirklich relevant. Was kommt danach? Also löst sie sich davon und schafft noch mal was anderes, was Neues, was Eigenes? Oder bleibt sie bei dieser Art von Geschichten? Und das bleibt dann abzuwarten. Ich finde es nicht schlecht, wenn wir ähnlich wie bei Denise Ode sagen, jetzt hauen wir sie doch in einen Topf, dass wir das beobachten in den nächsten Jahren, was von ihr da kommt und vielleicht auch nochmal, wenn da was kommt und was dabei sein sollte, dass wir das auch nochmal in die Lupe nehmen und dann hier vielleicht besprechen. Jetzt aber noch zu unserer eingangs erwähnten Frage. Schullektüre, ganz kurz. Alex, du hast ja gerade schon deine Tussens dazu gesagt. Max, würdest du das mit deiner Klasse lesen wollen? Bietet dir das da genug?
Ich überlege, wann ich es einbaue.
Also das 7.
bis 10. ist, glaube ich, die offizielle Empfehlung.
Das ist auch nachvollziehbar. Ich kann...
Ja, vollständig.
3 Bücher sind uns ja vorgeschrieben in Sachsen. Ich kann mir noch 1 quasi aussuchen. Und da würde ich mich sehr wahrscheinlich dagegen entscheiden. Denn es kommen zwei Bücher jetzt neu dazu, die auch eher Jugendromane sind und keine Klassiker. Dementsprechend würde ich da davon absehen. Ich habe überlegt, 8. Klasse, da lese ich sehr wahrscheinlich wieder Sonne und Beton und überlege auch wirklich noch, was ich als zweites nehme. Dort hat eine Kollegin von mir aber eine auch interessante Idee, die wir gemeinsam, ich hatte ihr das empfohlen und sie hat da wirklich gesagt, ja, nee, das probiere ich aus. Die will den Spurenfinder lesen von Marc-Uwe Kling.
Ja.
Als Krimi, weil der ja auch was detektivisch-kriminalistisches hat, finde ich erstmal cool. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich überlege, ob ich jetzt in der 8. Klasse lieber noch die Schachnovelle lese. Nicht, also normalerweise würde ich immer sagen, ah, das ist zu früh. Aber ich glaube, meine Klasse ist dafür reif. Oh Gott, jetzt spoilere ich Dinge, die ich noch nicht wahr machen kann. Das hören die hoffentlich nicht so lange. Aber ich habe mich noch nicht festgelegt, was ich als zweites noch lesen will dieses Jahr. Deswegen, aber ich persönlich muss sagen, ich finde es erstmal schön, wenn wir mal Frauenfiguren haben in der im sächsischen Kanon, weil wir ganz ehrlich davon nicht allzu viele haben.
Ja, gut, Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank für euer Durchhalten wieder bis hierher. Mir ist so gerade der Gedanke gekommen, als wir jetzt über die Bewertung gesprochen haben. Ich glaube, wir machen mal eine Sonderfolge über unsere Bewertungskriterien, damit ihr mal ein bisschen mehr Transparenz habt, wie wir Bücher lesen, wie wir da rangehen und wie wir sie bewerten. Dass wir dann auch nicht im Zweifelsfall immer wieder erklären müssen und sagen, ja, es ist trotzdem ein gutes Buch, auch bei der ganzen Kritik, die wir hier loswerden. Ist es vielleicht gut, auch um zu verstehen, selbst wenn wir ein Buch an vielen Stellen kritisieren, heißt das noch lange nicht, dass es ein schlechtes Buch ist zum Beispiel. Da machen wir uns aber nochmal Gedanken und machen da eine schöne Struktur rein und dann bereiten wir das hübsch auf und dann bekommt ihr das mal als Sonderfolge. Ja, ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir haben noch zwei Buchbesprechungen dieses Jahr, nämlich die Buchbesprechung für den November und die Buchbesprechung für den Dezember. Das wären tolle Bücher. Also bei dem einen bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es ein tolles Buch wird. Bei dem anderen bin ich vorsichtig sehr optimistisch. Und dann gibt es noch zwei Sonderfolgen, unseren Jahresausblick und dann ist es ja auch schon rum. Also in dem Sinne, lest was Schönes, bleibt vor allen Dingen jetzt in der Herbst- und Winterzeit gesund und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Tschüssikowski.